Guten Morgen und herzlich willkommen zum Skript 21 der Vorlesung Algebraische Zahlentheorie. In diesem Skript werden wir ein bisschen mehr über Gitter in Rn kennenlernen. Wir brauchen nicht alle Ergebnisse hier in diesem Skript. Wir brauchen vor allem den Satz von Minkowski, den wir heute auch beweisen werden. Ich fange an mit Lemma 21.1. Das Lemma erklärt die Rolle vom fundamentalen Parallelotop und wird auch stillschweigend in den Beweisen immer wieder benutzt. Also Lemma 21.1, hier Seite 1, sei Gamma ein Gitter mit fundamentalen Parallelotop T, dann gilt das für alle V in An, existiert ein eindeutiges L in Gamma, so dass V in T plus L liegt. Also jedes V in An ist eine Verschiebung von einem Element aus T durch ein Element aus dem Gitter Gamma. Eine Translation. Beweis, wir nehmen eine Basis des Rns, die Gamma als Z-Modul auch erzeugt und ein V in Rn und wir schreiben V in diese Basis als lineare Kombination BIEI, Summe BIEI mit BI reelle Skalaren. Und jetzt nehmen wir der größte ganze Zahl unterhalb von BI, die nennen wir ZI. Bekannterweise ist die Differenz, also AI, die Differenz BI minus ZI, eine reelle Zahl in dem Intervall 0, 1 und Strich kleiner als 1. Und jetzt sehen wir, dass wir V wieder schreiben können in der Form T plus L, wobei T eben die Summe der AIEI ist. Also für T nehmen wir diese reelle Koeffiziente in dem Intervall 0, 1 hier und L dafür ergänzend ist die Z-lineare Kombination, also L ist die Summe ZIEI und wir sehen per Definition von Gamma, dass L in Gamma liegt. Also die Idee von diesem Lemma werden wir immer wieder stillschweigend aufrufen in den Beweisen, die wir hier ausführlich machen. Also der nächste Satz ist Satz 21.2 werden wir nicht weiter benutzen, aber ist eben eine interessante Charakterisierung vom Gitter. Also Satz 21.2 hier, Seite 1, eine additive Untergruppe Gamma von Rn ist genau dann ein Gitter, wenn Gamma diskret ist. Okay, es gibt zwei Richtungen zu beweisen. Eine Richtung, also ohne Einschränkung können wir annehmen, Gamma sei vollständig und wir nehmen eine geordnete Basis für Rn, die Gamma als Z-Modul erzeugt und ein V in Rn und schreiben V als lineare Kombination von dem EI. Jetzt betrachten wir die Koordinatenfunktion F, die von Rn in Rn er bildet also eine lineare Kombination Lambda IEI in dem Tupel Lambda 1 bis Lambda n abbildet. Es ist klar, dass f von der Kugel mit Radius r, also das Bild der Kugel mit Radius r und Zentrum 0 unter f ist beschränkt. Anders gesagt, es existiert eine Zahl, eine natürliche Zahl k, so dass die euklidische Norm von f von v kleiner gleich k ist für alle v in der Kugel. Wenn jetzt v sogar in dem Durchschnitt von Gamma mit der Kugel BR0 liegt, also V hat hier als lineare Kombination ganze Koeffizienten, weil V in Gamma liegt, dann ist insbesondere die euklidische Norm von diesem Tupel A1 bis AN beschränkt durch K. Es folgt, dass der Absolutbetrag von jedem von diesen ganzen Einträgen beschränkt ist durch die natürliche Zahl K für alle I von 1 bis N. Das ist die Gleichung Stern hier Ende von Seite 1. Das sind aber natürliche Zahlen, diese Absolutbeträge der AI. Also wie viele kann es überhaupt geben, die beschränkt sind im Absolutbetrag durch eine andere natürliche Zahl. Da gibt es ja nur endlich viele. Wir sehen also, dass die Anzahl von Möglichkeiten, die da vorkommen in Stern für solche Tupel A, ähnlich ist. Also sehen wir, dass der Durchschnitt Gamma-Durchschnitt BR von 0 endlich ist. Und das ist die Definition von diskret. Das ist die eine Richtung. Die andere Richtung lese ich weiter hier, Seite 2. Wir zeigen per Induktion nach N, dass Gamma ein Gitter ist. Also wir nehmen jetzt an, Gamma sei diskret und jetzt wollen wir zeigen, Gamma ist ein Gitter. Jetzt nehmen wir G1 bis Gamma eine maximal linear unabhängige Untermenge von Gamma und schauen uns mal den Unterraum V, das von diesem G1 bis Gm minus 1 erzeugt wird. Und wir betrachten den Durchschnitt Gamma 0, Gamma Durchschnitt mit V. Dann ist Gamma 0 immer noch diskret, weil es ja eine Untermenge von Gamma ist, hat aber kleinere Dimensionen, also per Induktionsannahme ist unser Gamma 0 ein Gitter. Jetzt nehmen wir uns eine Gitterbasis für Gamma 0, die nennen wir H1 bis Hm'. Da aber G1 bis Gm minus 1 in Gamma 0 liegen, per Definition von Gamma 0, sehen wir aus Dimensionüberlegungen, dass M' gleich M minus 1 gelten muss. Das heißt, wir können ohne Verlust der Allgemeinheit annehmen, dass diese H1 bis Hm minus 1 G1 bis Gm minus 1 sind. Das heißt, wir können annehmen, jedes Element aus Gamma 0 ist eine Z-lineare Kombination der GI. Jetzt schauen wir uns diese Menge T. Das würde ein fundamentaler Parallelotop heißen, wenn wir wussten, dass Gamma ein Gitter ist. Das wissen wir aber noch nicht. Aber die Idee ist analog. Wir sehen, dass per Definition T beschränkt ist. Es liegt ja in der Kugel. Alle Koeffizienten von T sind ja in dem Intervall 0,1. Und außerdem liegt T in Gamma und Gamma ist diskret, also muss T endlich sein. Wähle also x' in T, so dass x' eine lineare Kombination der GI mit Koeffizienten BI, wobei wir wählen können, dass der letzte Koeffizient BM der kleinste ungleich Null-Koeffizient von GM ist. Das können wir, weil wir ja nur endlich viele Möglichkeiten haben. Also können wir die auflisten, diese Koeffizienten, und einfach den kleinsten auswählen. Und jetzt behaupten wir, dass G1 bis Gm minus 1 und auch noch dazu x' erzeugt Gamma als Gitter übersät. Also insbesondere hätten wir dann gezeigt, dass Gamma ein Gitter ist. Und das ist ein Trick hier, das sehr ähnlich ist wie Lemma 1. Es ist klar erstmal, dass diese Menge immer noch linear unabhängig ist. Ja, wir brauchen ja eine linear unabhängige Menge, um Gamma zu erzeugen. Außerdem gilt für G in Gamma, dass es Ci in Z gibt, so dass diese G', was ich hier definiert habe als G minus die lineare Kombination Cm' minus die Summe i von 1 bis m minus 1 del Ci Gi in T liegt. Das ist ja genau wie in Lemma 1. Wir definieren die Ci als die größte ganze Zahl unterhalb der Bi ist. Und dann ist die Differenz eben beschränkt in dem Intervall 0, 1 als Koeffizienten. Und der Koeffizient von Gm in diesem Differenzgestrich ist größer gleich 0, aber kleiner als Bm. Strich kleiner als Bm. Aus der Wahl von Eckstrich muss es nur gelten, dieser Koeffizient ist 0, muss 0 sein. Das ist ja die minimale Definition von Eckstrich. Also sehen wir, dass Gestrich in Gamma 0 liegt und so haben wir dann unser G geschrieben als ganze Linearkombination von G1 bis Gm minus 1 und Eckstrich. Und damit haben wir den Satz bewiesen. Jetzt wollen wir die Faktorgruppe durch eine Gitter, also die additive Gruppe Rn Faktorgruppe Gamma, betrachten und verstehen, und wir werden sehen, dass es isomorph ist zum Torus. Wir betrachten in den komplexen Zahlen die Menge aller komplexen Zahlen mit Absolutbetrag 1 und wir behaupten in Lemma 21.3, dass eben diese Quotient R modulo Z isomorph ist zu S. Damit behandeln wir sozusagen den Fall n gleich 1 und wir werden gleich verallgemeinern später. Und der Beweis ist eine Homomorphiesatzanwendung. Wir müssen halt nur die richtige Homomorphie finden und dass die Abbildung von R in S, welches A in Exponentielle von 2 mal I mal a mal pi abbildet, wobei i hier natürlich Wurzel minus 1 ist, die imaginäre komplexe Zahl. Und jetzt müssen wir halt sehen, dass diese Abbildung surjektiv ist, ein Homomorphismus ist und Kern Z hat. Das überlasse ich Ihnen als Übungsaufgabe. Das ist Grundvorlesung, Algebra bzw. Analysis. Jetzt verallgemeinern wir das, indem wir kartesische Produkt von S nehmen, also der n-dimensionale Torus. Und jetzt behaupten wir, dass ein vollständiges Gitter Gamma, für ein vollständiges Gitter Gamma gilt, dass Rn Faktorgruppe, also die Faktorgruppe Rn durch Gamma isomorph ist zum n-dimensionalen Torus. Das ist eine direkte Verallgemeinung. Die Idee ist gleich. Wir betrachten eben die Abbildung Phi. Diesmal, die hier definiert ist durch die Exponentialfunktion in jede von diesen Einträgen AI. Hier Ende von Seite 2 und dieselbe Idee wie in Lemma 21.3 gilt für Satz 21.4. Wir verifizieren, dass Phi ein surjektiver Gruppenhomomorphismus ist mit Kern Gamma. Überlasse ich ebenfalls als Übungsaufgabe und lese hier weiter Seite 3 oben Lemma 21.5. Jetzt wird es langsam relevant zum Satz von Minkowski. Also wir nehmen die Einschränkung von diesem Gruppenhomomorphismen Phi, was wir definiert haben, auf dem fundamentalen Parallelotop des Gitters und sehen, dass diese Einschränkung injektiv ist. Allgemeiner gilt für beliebige Gitter, Satz 21.6, dass die, wenn wir jetzt, also allgemeiner als was wir gerade bewiesen haben für in Satz 21.4, da war ja unser Gitter vollständig, aber wenn es nicht vollständig ist, dann können wir trotzdem was sagen. Also dann ist eben, wenn Gamma ein beliebiges Gitter ist, dann ist eben n modulo Gamma isomorph zum Toruspotenz m mal r Potenz n minus m, wobei m die Dimension des Gitters ist. Jetzt wird es relevant zum Minkowski-Satz. Wir müssen einige Erinnerungen an Lebesgue-Maß hier bringen. Definition 21.1 mitten in Seite 3. Sei x in Rn Lebesgue messbar und definiere Volumen von x als die Integrale über x, denn dxi. Sei Gamma nur ein vollständiges Gitter und Phi wie im Beweis von 21.4 immer und X in dem n-dimensionalen Torus und dann können wir das Volumen von X immer noch definieren, indem wir sagen, V von X ist V von das O-Bild von X unter Phi. Und wir beobachten, das wird später aufgerufen in Punkt 3, dass wenn y in t liegt, dann ist phi von y in dem n-dimensionalen Torus und phi von y hat gleichen Volumen wie y per Definition. Jetzt kommt ein technischer Satz, also der Beweis ist technisch, ist nicht hart, aber technisch. Das ist Satz 21.7. Sei x in Rn beschränkt, so dass x Lebesgue messbar ist, wenn das Volumen von phi von x ungleich Volumen von x ist. Dann ist phi beschränkt auf x nicht injektiv. Das ist ein technisch und wird aber in dem Satz von Minkowski benutzt. Ja, also der Beweis müssen Sie sich in Ruhe überlegen. Das folgt alles aus unserem vorherigen Lemma. Sei x beschränkt und injektiv, es folgt aus Lemma 1, das überlasse ich als Übungsaufgabe, dass es endlich viele Elemente L1 bis LLS aus Gamma gibt, so dass X die disjunkte Vereinigung von XLJ ist, wobei XLJ definiert wird als der Durchschnitt von X mit der Translation von T mit der Translation von T durch LJ. Sobald wir das gemacht haben, können wir diese YLJ definieren als XLJ Translation durch LJ. Und wir sehen, dass diese YLJ in T liegen. Und dass sie disjunkt sind Und dann habe ich hier aufgelistet die Schlüsseleigenschaften, die wir für den Beweis dann letztendlich brauchen. Erst die Folgen dieser Eigenschaften aus den Definitionen von Volumen. Erstens, Volumen von YLJ ist gleich Volumen von XLJ. Phi von XLJ ist gleich Phi von YLJ. Und Volumen von Phi von YLJ ist gleich Volumen von LJ. Und alles zusammen A, B und C können wir jetzt hier zur Berechnung ausnutzen von Volumen von Phi von X. Und wir bekommen Volumen von Phi von X ist Volumen von Phi der disjunkte Vereinigung der XLJ. Das ist aber gleich wie Volumen von disjunkte Vereinigung der YLJ wegen B und C. Das ist gleich die Summe von Volumen von YLJ. Das ist einfach die Eigenschaften von Lebesgue-Maß. Und das letztendlich ist gleich die Summe von Volumen von XLJ wegen Punkt A. Und das wegen Lebesgue-Maß-Eigenschaften ist Volumen von X. Und damit haben wir das gezeigt, werden wir gleich in Minkowskis Satz benutzen, in dem Beweis. Also, sei X eine konvexe und symmetrische und beschränkte und Lebesgue-messbare Untermenge des Rn und Gamma ein vollständiges Gitter. Wenn Volumen von X strikt größer ist als Vorpotenz n Volumen von T, wobei T fundamentale Parallelotop ist von Gamma, dann gibt es ein Gamma in Gamma Durchschnitt X und Gamma ist ungleich 0. Ja, also Sie können vielleicht jetzt nicht nachvollziehen, warum der Satz von Minkowski so interessant ist, aber das werden wir später anwenden für die Endlichkeit der Klassenzahl. Der Beweis ist jetzt gar nicht schwierig. Es folgt ja im Grunde von Satz 21.7, lese ich hier noch Ende von Seite 3. Wir betrachten das Gitter zweimal Gamma mit fundamentalem Parallelotop zweimal T. Und Volumen von 2t ist 2 Potenz n Volumen von t. Also diese Berechnungen mit Determinanten werden noch in den Übungsblätter kommen. Das sind die Eigenschaften von diesem Volumen. Betrachte jetzt unser Torus dazu, also t Potenz n. Das ist der n geteilt durch diese Gitter 2 mal Gamma. Und wir berechnen Volumen von diesem Torus und sehen, dass Volumen von T Potenz n gleich 2 Potenz n Volumen von T. Für die Abbildung Phi, die wir immer betrachtet haben, mit Kern 2 Gamma und Bild enthalten in dem Torus, gilt also, dass Volumen von Phi von X strikt kleiner ist als Volumen von X. Und da haben wir gewonnen, denn aus Satz 21.7 folgt jetzt, dass die Einschränkung von Phi auf X nicht injektiv sein kann. Das heißt, es gibt zwei verschiedene Punkte x1, x2 in X, sodass Phi von x1 gleich Phi von x2 ist oder x1 minus x2 in Kern Phi liegt. Das heißt, x1 minus x2 in 2 Gamma liegt. Also folgt ein halber x1 minus x2 liegt in Gamma. Nun, x2 ist in x, impliziert minus x2 ist in x. Letztendlich hier benutzen wir die Symmetrie. Und jetzt, wenn wir noch die Konvexität benutzen und schließen das alles zusammen, ein halber x1 plus ein halber mal minus x2 in x liegt, aber das ist nichts anderes als ein halber x1 minus x2 liegt in x. Und damit haben wir unser Gamma gefunden. Den Satz von Minkowski werden wir gleich anwenden in Skript 22 für die Untersuchung der Klassenzahl. Tschüss und auf Wiederhören.